Muss mich mal von alleine lassen hier. Normalerweise sage ich so spontan eigentlich keine Dinge, aber ich bin vorhin über ein Lied gestolpert und ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, okay, da sage ich doch was zu, weil mich Gott drängt, darauf einzugehen. Wir haben dieses Lied gesungen, lass mich deine Liebe sehen, deine Gnade spüren. Ich will sicher sein, dass ich bei dir bin, und dachte nur, ja, aber das wissen wir doch. Ja, wir müssen das einfach nur im Glauben annehmen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Da ist die Liebe Gottes zu sehen. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn da steht, die Welt geliebt, dann sind wir damit gemeint, die wir hier sitzen. Und dann dachte ich, ja, das ist doch eigentlich ganz klar. Da sehen wir die Liebe Gottes. Wir können uns sicher sein, dass Jesus sagt uns ja auch zu, die Liebe Gottes, Römer 5, Vers 5, ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und als letztes dieses, ich will sicher sein, dass ich bei dir bin. Ja, das können wir. Denn Jesus selber sagt, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und ich dachte nur, wie gut, dass wir uns da wirklich auf Gottes Wort verlassen können und sicher sein können, dass wir zu ihm gehören, dass wir fest in ihm gegründet sind, dass die Liebe Gottes bei uns ist. So, und da dachte ich nur so, manchmal muss man einfach hinhören, was man singt. Ich habe dann nicht mitgesungen, muss ich gestehen. Weil ich irgendwie dachte, nee, komme ich gerade nicht klar mit dem Lied. Worum es geht, heute geht es auch wieder um Jesus in uns. Denn das ist ja das Kernthema. Jesus ist in unser Herzen eingezogen. Noch im anderen Sinne, als er vor 2000 Jahren nach Jerusalem eingezogen ist. Wir feiern heute Palmsonntag. Und ihr wisst, das war dieser Moment, wo sie ihm alle zujubelten und sie hätten ihn alle gerne zum König gemacht. Er zog in die Stadt Gottes ein und sie hätten ihn am liebsten sofort zum König gemacht. Und nur Tage später schrien sie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und wir haben das Glück und die Gnade, dass Jesus auch in unser Herz eingezogen ist, aber wir ihn aufgenommen haben und nicht schreien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und das ist ein Geschenk. Und das können wir Gott dankbar für sein, dass er uns eben an diesen Punkt gebracht hat, dass wir ihn nicht aufgenommen und wenige Tage später zur Seite gelegt haben. Mein Thema heute ist, wie wird dieses Leben in Christus praktisch? 2. Korinther 5, Vers 17, da sagt Paulus, darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es mag sein, dass ich in den Jahren vorher bei euch dieses Thema vielleicht schon irgendwann mal gepredigt habe. Ich entschuldige mich nicht, ausdrücklich nicht dafür. Denn ich denke, manche Dinge müssen wir immer wieder hören. Ich will mit euch erstens diese Aussage anschauen, die Paulus hier trifft. Ich will zweitens verständlich machen, wann jemand in Christus ist. Drittens will ich vom Wort Gottes her beleuchten, was das Alte ist, das vergangen ist. Und viertens, und damit weiche ich von der klassischen Drei-Punkte-Predigt ab, erklären, was ist das Neue, das hier geworden ist. Wenn wir diesen Text mal ganz bewusst hören, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das finde ich besonders auffällig, dass Paulus hier eben in der vollendeten Gegenwart spricht. Das ist passiert. Er sagt nicht, wenn jemand in Christus ist, so wird er eine neue Schöpfung. Und das Alte wird irgendwie vergehen und Neues wird so langsam wachsen. Das ist ja das, so wie wir unser Christsein oft genug empfinden. Dass wir denken, ja, da hat auch noch ganz schön viel Altes drin. Und das Neue, das wird so langsam Stück für Stück und wächst. Aber die Aussage hier steht im deutlichen Widerspruch zu unserem Erleben. Er ist eine neue Schöpfung, der in Christus ist. Und das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das ist eine grundsätzliche Aussage. Wenn jemand in Christus ist, dann ist das andere auch so. Und das finde ich für die Auslegung des Textes ganz entscheidend, dass es hier in der Gegenwartsform ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ist denn jemand in Christus? Ich habe eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief 3, Verse 23, 24, liest ihr euch mal vor. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Die Kernaussage und der Schwerpunkt dieses Textes liegt nicht auf, wer seine Gebote hält, bleibt in Gott, sondern dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Jetzt heißt es nicht, dass wir keine Gebote halten sollen, sondern das ist schon so, dass Gott sagt, so hier, da geht's lang, das ist die Richtung und ich möchte, dass ihr so lebt. Und das ist auch ganz klar. Aber hier steht, wer bereit ist, das zu tun, wer Jesus, an Jesus glaubt und nachfolgt, da gehört natürlich dazu, seine Gebote zu halten. Der ist in Christus. Da sagt er ja, wer kann denn alle seine Gebote halten? Wir lieben doch nicht immer jeden. Ja, ist so. Und wir sündigen und werden an unseren Mitmenschen oder an Gott schuldig. Ja, ist so. Und ihr kennt das sicherlich, wenn ihr gesündigt habt. Wie geht's euch da? Ich vermute, ihr habt ein schlechtes Gewissen. Ihr wisst, das war nicht in Ordnung. Das drückt und nervt und treibt uns letztlich zu Gott. Und an den Punkt zu sagen, Gott, es tut mir leid. Und genau dieses Umkehren, dieses Geschobenwerden und zu Jesus zurückzukehren, das macht der Heilige Geist in uns, der in uns lebt und wirkt. Und ihm ist daran gelegen, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Und dieser Geist treibt uns, wenn wir sündigen, zu Jesus. Und er weicht nicht, sondern treibt uns zur Umkehr. Und schon daran können wir erkennen, dass selbst wenn unsere Beziehung zu Jesus durch Sünde getrübt ist, dass der Heilige Geist uns zur Umkehr treibt, das zeigt, dass wir in dem Moment immer noch in Christus sind. Selbst dann. Also sind wir, wenn wir gerade mal mit Sünde nichts zu tun haben, ebenfalls in Christus. Weil der Heilige Geist in uns lebt und ihm daran gelegen ist, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Galater 2, Vers 20 als zweite Stelle zu dem Thema, wann ist denn jemand in Christus? Schreibt Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Das sagt Paulus über sich. Und ich denke, das können wir alle unterschreiben. Denn wir glauben an ihn. Und der Umkehrschluss daraus heißt, dass ich eigentlich gar nicht mehr lebe. Ich lebe doch noch nie nicht, nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und ihr lebt auch und ich lebe auch im Glauben an den Sohn Gottes. Ist der Umkehrschluss. Ich lebe doch nun nicht ich. Diese Formulierung ist ein bisschen seltsam. Ich lebe doch nun nicht ich. Wenn ich mal in den griechischen Urtext guckt und ich habe mir die Mühe gemacht, dann könnte man das mit gutem Gewissen auch übersetzen. Ich lebe nicht mehr, nicht mehr, es lebt Christus in mir. Ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Und daraus wird klar, wir gehören zu Christus, weil er in uns lebt. Er in uns und wir sind in ihm. Man kann das auch mit der Ehe vergleichen. Wenn wir verheiratet sind, sind wir in einer Ehe. Und in dieser Ehe sind wir, ob wir nun gerade gute Laune haben oder nicht, ob wir mit uns unserem Partner uns gerade gut verstehen oder Gewitterwolken aufgezogen sind und es gerade donnert in der Ehe. Wenn wir uns streiten, dann sind wir immer noch verheiratet, auch wenn unsere Beziehung gestört sein mag. Es gibt Christen, die sagen, und ich habe das verschiedentlich gehört, wenn zwischen mir und Jesus alles in Ordnung ist, dann bin ich in Christus. Als wenn das in ihm sein eine besondere Auszeichnung für ein heiliges Leben wäre. So als würde man zu einem besonderen Kreis gehören, nämlich die in Christus sind. Das würde im Umkehrschluss aber heißen, dass wenn ich sündige, dann bin ich nicht mehr in Christus. Und erst wenn ich umgekehrt bin, dann bin ich wieder in ihm. Um das Beispiel von der Ehe nochmal aufzugreifen, wenn ich mit meinem Ehepartner harmonisch zusammenlebe, bin ich verheiratet in der Ehe. Also, wenn ich mich mit meinem Partner streite und zwischen uns was steht, dann bin ich geschieden, also aus der Ehe. Das ist so lange so, bis ich wieder umkehre und dann bin ich wieder in der Ehe. Und ich weiß, das ist total absurd, so zu denken. So funktioniert Beziehung nicht, so funktioniert Ehe nicht. Und jeder von euch, denke ich, kann das nachvollziehen, dass das totaler Unsinn ist, dass man geschieden ist, wenn man sich gestritten hat, und erst wieder verheiratet, wenn man sich versöhnt hat. Warum denken wir so, dass es zwischen Jesus und uns anders sein sollte? Das ist genauso. Wir sind immer noch in Christus, auch wenn es zwischen uns und ihm mal knistert. Wir sind trotzdem in Jesus, auch wenn wir vor ihm schuldig geworden sind. Es entbindet uns nicht von der Pflicht, umzukehren. Und der Heilige Geist wird schon dafür sorgen, dass wir das tun. Denn er hat das größte Interesse daran. Solange wir also Jesus nachfolgen, egal ob wir einen siegreichen Durchmarsch machen oder vorwärts stolpern, hinfallen, sündigen, aufstehen, umkehren, weitergehen, hinfallen, umkehren, aufstehen, weitergehen. Solange wir vorwärts stolpern oder siegreich vorwärts rennen, wir sind in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sagt der Text. Was ist denn das Alte, das vergangen ist? Römer 6, Verse 4 bis 6. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in seinem Tod, so werden wir auch in seiner Auferstehung gleich sein. Denn wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es gibt hier in diesem Text einen klaren Hinweis darauf, was das Alte ist, welches vergangen ist. Und hier ist in erster Linie unser alter Mensch gemeint. Paulus nennt ihn hier den Leib der Sünde. Und der Ausdruck Leib der Sünde bezieht sich nicht auf unseren natürlichen Körper, sondern vielmehr um die in uns bis dahin wohnende Sünde, die in uns als eine Art personifizierter Tyrann geherrscht hat, wie so ein Diktator. Damit wird auch klar, worum es geht, um unsere alte sündige Natur. Bevor wir Christen wurden, da waren wir wirklich Sklaven eines Diktators. Wir wurden nämlich von dem Diktator Sünde beherrscht und wir hatten gar keine Wahl, irgendwas anders zu machen. Wir mussten sündigen. Und das, meine Lieben, das gehört zu den Dingen, die vergangen sind, wenn wir in Christus sind. Es entbindet uns nicht von der Aufforderung, die in Epheser 4, Vers 22 steht: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Der alte Mensch, unser altes sündiges Wesen, da steht da, richtet sich selber zugrunde durch trügerische Begierden. Also Versprechen, Verführung, Versuchung, wo viel aufgebauscht wird nach dem Motto, mach das, das wird toll, und hinterher wird nichts davon gehalten. Sünde ist so ein bisschen wie so eine Praline von außen mit einer Zuckerhülle. Erstmal total lecker, aber das da drin, der Flüssigkeitskern, ist pures Gift. Pures Gift. Erst schmeckt er gut und wehe, wenn der Zucker abgelutscht ist. Und er ist schnell abgelutscht. Dann vergiftet man sich damit und es hat Einfluss auf unser ganzes Leben. Und das ist das Alte. Das ist vergangen. Im Kern geht es darum, dass wir in Christus nicht mehr unter der versklavenden Macht der Sünde sind, sondern frei sind, so zu leben, wie Christus es möchte, dass wir leben sollen. Jetzt würde jeder von euch vielleicht sagen, na ja, aber meine Erfahrungen sagen was völlig anderes. Meine Erfahrungen sagen aber, dass ich da sehr, sehr wohl Versuchung erlebe, dass ich Sünde erlebe, dass ich falle und sündige. Ich habe nicht gesagt, dass wir sündlos sind. Aber unser Status hat sich geändert. Vorher waren wir unter der versklavenden Macht der Sünde. Dann sind wir mit Christus in seinen Tod getauft worden. Und wir sind mit ihm wieder aufgestanden. Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, wenn die Sünde an die Tür klopft, dann können wir uns verhalten wie so eine Tatortleiche. Wir sind tot. Eine Tatortleiche kann die Tür nicht mehr öffnen. Und auch wir, es geht nicht darum, dass wir uns einbilden, so zu sein, sondern dieses als biblischen Fakt nehmen. Wir sind der Sünde gestorben. Sagen, ja, ich halte mich nicht nur dafür, wie es so schön heißt, sondern neuer Übersetzung, nehmt das als Fakt an. Nehmt das an, was passiert ist, dass wir tot sind für die Sünde. Vierter Punkt. Ich nehme nochmal den Galater Stelle zum vierten Punkt. Was ist das Neue, was geworden ist? Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der entscheidende Satz ist, Christus lebt in mir. Und da fragt man sich, wie? Ich weiß das zwar theoretisch, aber was heißt das? Und das heißt, Christus mit allem, was ihn ausmacht, lebt in mir. Der alte Stefan, der alte Guido, die alte Christel, die lebt gar nicht mehr. Dein neuer Mensch heißt nicht der reformierte, bisschen renovierte, aufgeputschte und verbesserte Guido, Christel, wie auch immer, sondern Christus. Denn an uns war nichts mehr zu reformieren, an uns war nichts mehr zu verbessern, an uns war auch nichts heil zu machen. Und deswegen war es folgerichtig, dass wir mit Christus am Kreuz mitgestorben sind, weil da war nichts mehr zu verbessern. Unser alter Mensch hat den Tod am Kreuz verdient, mit Christus, wo er mit Christus starb. Und das Wunder, das geschehen ist, dass Jesus, der Auferstandene selbst, in uns lebt. Ich habe das noch nicht wirklich begriffen. Aber trotzdem ist es wahr, weil Gottes Wort sagt, dass es so ist. Und da muss ich eine Grundsatzentscheidung treffen. Entscheide ich mich, Gottes Wort zu glauben, wenn es sagt, Christus lebt in mir, mein alter Mensch ist tot, der Leib der Sünde, der ist weg, oder gucke ich auf meine Erfahrungen, die mir was völlig anderes erzählen wollen, die mir sagen wollen, du bist versuchbar, du wirst immer fallen, du wirst immer sündigen, du bist und bleibst ein Sünder, da wird sich nie im Leben was dran ändern, es wird eher noch schlimmer. Wem glaube ich? Glaube ich Gottes Wort oder glaube ich meinen Umständen? So viel zur Lehre. Aber was taugt das ganze Kopfwissen, wenn es nicht alltagtauglich wird? Und deswegen, weil es dann nicht viel taugt, möchte ich das Ganze praktisch werden lassen. Wie wende ich das Wissen an? dass mein alter Mensch mit Christus gestorben ist und dass ich eine neue Schöpfung bin. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden und Christus lebt in mir dann. Wie hilft mir das zwischen dem vollen Schreibtisch, nervigen Kollegen, vollen Wäschekörben, quengelnden nervigen Kindern, Leute, die mich nerven, Nachbarn, die anstrengend sind, Leute in der Gemeinde oder wo auch sonst, die mich herausfordern. Wie hilft mir das dann? Kurz, wie hilft mir das in einem ganz normalen Alltag? Ich persönlich werde immer mehr ein Freund davon, mir die Wahrheit zu sagen, mir selber die Wahrheit zu sagen. Mir selber zu sagen, wer ich in Christus bin. Wenn wir das, was wir heute Morgen gehört haben, in unsere Gebetszeit einbauen, zum Beispiel sagen, danke Gott, dass mein alter, sündiger Mensch tot ist und danke, dass du in mir lebst, mit all deinen Eigenschaften. Wenn wir das mit reinnehmen und nicht nur so einmal, sondern regelmäßig, ständig, das quasi meditieren in unserer Gebetszeit, das immer wieder betend umkreisen, dafür immer wieder danken, dann wird diese Wahrheit uns Stück für Stück von innen heraus verändern. Man kann das nicht immer wieder beten, danke, dass ich neu bin, ohne dass das Auswirkungen hat. Wenn ich das wirklich vom Herzen danken kann, dann wird es einfach an uns wirken. Und wenn ich es von Herzen noch nicht danken kann, aber vom Kopf her und von der Entscheidung her sage, ja, ich will das glauben, weil es in der Bibel steht und deswegen danke ich dafür, dann wird es uns auch verändern und dann wird es uns eigen werden, dann wird es uns gehören. Je mehr wir uns das aneignen im Gebet. Beispiel. Ich kenne das ja, ihr habt sie beide schon mal erlebt, kurz, unsere Kinder. Eigentlich waren sie hier ganz friedlich, zu Hause können sie ganz anders sein. Besonders mein Sohn ist ein Wirbelwind vor dem Herrn und er kann sehr herausfordernd sein und es gibt Momente, wo ich denke, oh, und wo ich dann wirklich innehalten muss und das mache ich leider viel zu wenig, aber innehalten muss, sage, danke Jesus, dass du mit deiner Geduld, deiner Klarheit und deiner Liebe in mir lebst. Die Kinder strengen mich an, mach du das jetzt bitte in mir, dass ich geduldig und klar und voller Liebe für sie bin. Ich nehme das jetzt an, dass du in mir lebst und das durch mich tust. Und dann gehe ich in die Situation. Und dann schaue ich mal, was Jesus daraus macht. Funktioniert, wenn man vorher dran denkt, so zu handeln, erstaunlich gut. Wenn man vorher dran denkt, so zu handeln. Ich handle leider noch zu wenig danach, sodass die Kinder leider noch viel zu oft einen genervten Papa haben als die andere Variante. Aber die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, die kann ich euch nur nahelegen. Denn das funktioniert auch in anderen Situationen. Grundsatz, Herr, ich kann das nicht. Du lebst in mir, mach du. Und Jesus liebt es, wenn wir die weiße Fahne hissen und sagen, mach du. Und ihr könnt euch selber die Situationen rauspuzzeln, wo ihr merkt, da kommt ihr an eure Grenzen. Wir machen viel zu oft Dinge aus eigener Kraft. Wir wollen aus eigener Kraft fromm sein. Wir wollen aus eigener Kraft die Dinge schaffen und die Forderungen Gottes an unser Leben erfüllen. Lasst es gleich. Funktioniert nicht. Hiss die weiße Fahne, sagt Jesus, mach du das in mir. Und dann lasst ihn machen und der Erfolg ist ein anderer. Und vor allen Dingen ist es wesentlich weniger verkrampft und anstrengend. Anstrengendes Christsein kann keiner von uns wirklich brauchen. Wichtig für den Alltag ist auch, dass wir uns gegenwärtig machen im Kopf, wir sind eine neue Schöpfung. Die Macht der Sünde über unser Leben ist gebrochen. Wir haben zwar immer noch die Fähigkeit zum Sündigen, leider. Und wir tun es auch. Trotzdem oder gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht auf die Umstände schauen, wie ich eben schon gesagt habe, sondern dann sagen, von wegen, dass ich immer noch der alte Stefan bin. Ich bin gar nicht mehr der alte Stefan. Du kannst mir so viel erzählen, Aber das stimmt alles nicht. Ich bin neu in Christus. Hier ist es wichtig, dass wir der Gotteswort einfach mehr glauben, auch wenn die Umstände gleich tausendmal dagegen sprechen. Hier ist es wichtig, sich das klar zu machen, Christus mit seinen ganzen Eigenschaften lebt in mir. Und das ist eine Entscheidung, die ich im Alltag treffen muss. Werte ich das Erlebte als absolut oder glaube ich den Umständen zum Trotz Gottes Wort? Versuch das doch mal diese Woche. Zum Beispiel Ungeduld. Ich weiß nicht, wer von euch mit Ungeduld zu tun hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die beten, Herr, mach mich geduldig, aber ein bisschen plötzlich. Schenk mir Geduld, aber gleich. Versucht doch mal in der Situation, wo ihr merkt, ihr scharrt innerlich mit den Hufen, weil irgendjemand nicht aus dem Quark kommt. Oh. Dann an dem Moment zu schalten und sagen, danke, Jesus, dass du in mir lebst mit deiner Geduld. Ich pack das gerade nicht, aber mach du das in mir. Danke, jetzt darfst du raus mit deiner Geduld. Leb das in mir aus. Und dann geht in die Situation und dann schaut mal, was sich verändert. Gott hat auch schon aus den ungeduldigsten Leuten geduldige Menschen gemacht, wenn sie sich auf ihn verlassen haben. Und das ist genau das, was in Epheser 4 22 steht praktisch. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht Christus an, indem ihr euch wirklich auf ihn verlassen, sagt, du lebst in mir mit all deinen guten Eigenschaften. Und wenn ich dahin muss und ich weiß, ich kann die Person nicht ausstehen, dann geht hin und sagt, Jesus, du lebst in mir mit deiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Mach du, ich kann das nicht. Und dann geht in die Situation. Das zu üben, so ganz praktisch, das ist eine Art und Weise, eben diesen alten Menschen abzulegen und den noch neuen Menschen aktiv anzuziehen. Und das ist etwas, wo wir erleben, was Ostern passiert ist. Gottes Auferstehungskraft lebt auch in uns. Amen.